Also, ich darf euch zu einer weiteren Ausgabe der Eisbär-Talks begrüßen. Das ist die Vortragsreihe der Eisvogelgasse, das wisst ihr mittlerweile ja ohnehin. Heute der Titel 60 Jahre Staatsvertrag. Ziemlich genau vor 60 Jahren wurde der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet. Ich habe das selbst nicht mehr überlegt, sagt man, noch nicht erlebt. Daher freue ich mich besonders, dass Oben Oskar mit dem Rufzeichen OE1 OWA uns heute darüber auch aus eigenem Erleben berichten wird. Oben Oskar muss damals bereits im Schulalter gewesen sein.
Im Vorschulalter.
Die Eisbär-Talks beweisen damit auch wieder einmal, dass sie einem umfassenderen Rahmen gerecht werden und nicht ausschließlich dem Amateurfunk verpflichtet sind. Dennoch habe ich Leuten gehört, dass Oben Oskar auch kurz zur Lage des Amateurfunks in der Nachkriegszeit etwas sagen wird. Der Vortrag selbst wird wieder aufgezeichnet und unter einer Creative Commons Lizenz von der Webseite verfügbar sein. Und mir bleibt einen interessanten Abend zu wünschen und ich übergebe das Wort an Oskar.
Ja, danke schön. Gewöhnlich, wisst ihr schon, bleibe ich also sitzen wegen meiner Kniegelenke. Während ich mich bei meinen technischen Vorträgen eigentlich immer bemühe, chronologisch und objektiv das Ganze zu machen, ist es heute eigentlich kein technischer, sondern ein politischer Vortrag. Und ich möchte jetzt zitieren den Leiter des Historischen des Instituts auf der Universität für Zeitgeschichte, den Rat Kolb, der mal vor kurzem gesagt hat, auf die Frage eines Reporters in Verbindung mit den Straßennamen in Wien, wem soll man denn eigentlich mehr glauben, einem Zeitzeugen oder einem Historiker? Und er hat in Offenheit gesagt, in einer unbegreiflichen Offenheit eigentlich, gar keinem. Nicht? Weder dem Zeitzeugen noch dem Historiker, allerdings, ob er das eigentlich wirklich sagen wollte, weiß ich nicht, ein seriöser Historiker würde sich bemühen, zu hinterfragen, warum einem Zeitzeugen genau das in Erinnerung geblieben ist. Damit hat er also explizit auch mitgeteilt, es gibt eine ganze Menge, einen ganzen Haufen unseriöser Historiker. Ob er das wirklich sagen wollte, weiß ich nicht. Außerdem, es gibt verschiedene Fettnäpfchen, in denen ich gerne bade. Ja, einer davon ist zum Beispiel der eines ist, dass ich nicht nur studiert, sondern auch was gelernt habe. Und auch zeitgeschichtlich ist also so etwas, dass verschiedene meiner Aussagen wahrscheinlich nicht der politischen Korrektness entsprechen werden. Das macht mir aber nichts. Ich sage sie trotzdem. Denn ich bin ja, wie gesagt, ein Zeitzeuge als solcher, also unglaubwürdig und kein Historiker. Gut, gehen wir einmal weiter. Die Unterzeichnung des Staatsvertrages hat also stattgefunden, wobei, was viele nicht wissen, mit der Unterzeichnung alleine war es lange nicht abgetan, denn nur die Unterzeichnung hätte einmal überhaupt nicht bewirkt, dass er wirksam wird. Aber zu dem kommen wir dann später. Gehen wir einmal ein weines Stückchen zurück, das haben wir schon hinter uns gebracht, das Mobiltelefon abzuschalten. In der jetzigen Serie des ORF wird also immer darauf hingewiesen, der Weg vom Kriegsende zum Staatsvertrag. Das ist der erste Teil, wo ich mich nicht der politischen Korrektness unterwerfe, sondern für meine Begriffe beginnt der Staatsvertrag, nämlich mit der Moskauer Deklaration 1943. Und diese Moskauer Deklaration 1943 hat ausdrücklich festgelegt, Zitat, die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika sind darin einer Meinung, dass Österreich das erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden soll. Wer jetzt nun, das haben ja alle von euch, das 88er Jahr, also das 50-jährige Jubiläum des Einmarsches, wenn man das so sagen kann, eben miterlebt hat, da wurde ja unter Bundeskanzler Franitzky den Österreichern ausdrücklich verordnet. Sie sind also mit Abstand das Letzte und sie haben also grundsätzlich das Dritte Reich unter Adolf Hitler, das sind die Erbsünde des Österreichers und bis zum Jahr mindestens 5050 einschließlich hat man jede wie immer geartete Restitutionsforderung schweigend zu erfüllen. Ja, dieser Meinung unterwerfe ich mich nicht. Ja, ich war nämlich da noch nicht auf der Welt, also kann auch an nichts schuld sein und meine Enkelkinder sowieso nicht. Ja. Und auch für etwaige Vorfahren, für den Stiefzwilling irgendeines Vorfahren in irgendwelcher Reihe bin ich absolut nicht verantwortlich. Ja. Daher mein Beginn mit der Moskauer Deklaration, denn die setzt ja fest, dass Österreich eben angegriffen wurde, wenngleich auch nicht in dem Sinn, dass es sich militärisch gewehrt hatte, aber das Opfer der Angriffspolitik war. Wie gesagt, nicht politisch korrekt, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Ich wiederhole sie auch gerne vor politisch hochkarätigen Leuten. Jetzt sind wir beim tatsächlichen Kriegsende, was also da geblieben ist. Manche wissen es aus eigenem Erleben. Vor allem einmal, die Alliierten haben mit sehr viel Bedacht natürlich bombardiert, nicht? Wenn man sich vorstellt, das Riesenrad, das war so ein strategisch unglaublich wertvolles Ding, das musste bombardiert werden, ist ja ganz logisch, nicht? Die Stephanskirche, auch da bin ich nicht mit der politischen Korrektheit seiner Meinung, sondern mit Augenzeugen, die sie erlebt haben, die wurde nicht durch Funkenflug der Dachstuhl zerstört, sondern durch einen Fliegerangriff. Die Sternwarte der Urania ist natürlich auch ein unglaublich strategisch wichtiges Ziel, musste also zweifellos auch bombardiert werden, nicht? Denn was man mit so einem Fernglas alles ausrichten kann, nicht? Rein militärisch muss man sich einmal vorstellen. Nicht? Und natürlich auch die Staatsoper, nicht? Das musste auch zerstört werden, und zwar sinnigerweise, weil der Bomberpilot die Staatsoper für einen Bahnhof gehalten hat, ja, und für ein strategisches Ziel. Weil dort sind nämlich die Straßenbahngleise damals noch herumgegangen. Nicht? Darum wurde die Oper bombardiert. Also wirklich strategisch wertvolle Ziele, die entscheidend das Kriegsende beeinflusst haben. Ja? Das war also die Situation im 45er Jahr. Und jetzt haben wir also dann, wie schaut es tatsächlich aus? Am 13. April 1945 zogen die Rotarmisten auf dem Dach der Hofburg die Sowjetflagge auf. Gelegentlich wird ein Foto davon gezeigt, aber dieses Foto stammt nicht von der Hofburg und stammt nicht aus Wien, sondern stammt aus Berlin. Aber Journalisten haben für gewisse Gleichklänge mit Politikern, nicht? Da nimmt man es nicht immer ganz so genau. Nicht? Also wie gesagt, die Rotarmisten sind in Wien, Sowjetflagge auf dem Dach der Hofburg. Die provisorische Regierung Renner nimmt am 27. April ihre Arbeit auf, aber die Regierung Renner wird ausschließlich von der Sowjetunion anerkannt. Wer also den Briefverkehr Renners mit Stalin genauer durchgeschaut hat, weiß es nicht, obwohl also der Renner die erste Republik ausgerufen hat, hat er im 38er Jahr, hat es groß die Plakate gegeben, ich stimme freudig mit Ja. Also er war für die westlichen Alliierten nicht ein unbedingt glaubwürdiger Politiker in dem Sinn, aber die Sowjets haben ihn anerkannt und damit hat er eine bestimmte Tätigkeit durchführen können. Die Amerikaner überschreiten am 28. April die Grenzen zu Tirol. Am 29. überqueren die französischen Truppen die Grenzen in Vorarlberg. Ja, und am 1. Mai gibt die provisorische Staatsregierung bereits die Proklamation über die Selbstständigkeit Österreichs heraus, bezieht sich ausdrücklich auf das Moskauer Memorandum. Ja, und interessant, ab diesem Zeitpunkt, ab 1. Mai 1945, stehen alle Österreicher wieder im staatsbürgerlichen Pflicht- und Treueverhältnis zur Republik Österreich, so steht es im Gesetz. War nur die Frage, wie die das eigentlich in Kärnten, in der Steiermark, in Vorarlberg und so weiter erfahren haben zu dem Zeitpunkt. Nicht? Also so ganz so einfach war das noch nicht, Gesetze zu exekutieren. Ja? Am 6. Mai betreten britische Truppen Kärntner Boden und hier nicht aufgezeichnet, auch die Tito-Partisanen haben sich in der Steiermark breitgeschlagen und haben bis zum Jahre 1953, als die Sowjets gesagt haben, jetzt könnt ihr euch brausen, tatsächlich Gebietsansprüche in der Steiermark und in Südkärnten gestellt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Es ist nur, Tito selber hat ja mit den Sowjets gebrochen, ist dann in Ungnade gefallen und ab dem Zeitpunkt haben auch die Sowjets es unterlassen, die Gebietsansprüche des Tito-Jugoslawien weiter zu unterstützen. Aber es sind Lehrbücher bekannt bis in die späten 1960er Jahre aus dem damaligen Jugoslawien, wo also diese Gebiete, auf die Jugoslawien Anspruch erhoben hat, als temporär besetzt durch Österreich in den Atlanten gekennzeichnet worden. Ja, wir kommen wieder zurück zu 1945. Am 8. Mai wird das Verbotsgesetz der NSDAP beschlossen von der provisorischen Staatsregierung. Am 9. einigen einmal sich die Alliierten über die 4 Besatzungszonen in Österreich. Ja, an Propaganda kann man eines sagen, die Sowjets standen dem Dritten Reich in nichts nach. Ja. Ich kann mich noch erinnern, diese Plakate, wie sie da sind, die sind noch 53, 54 in ganz Wien herumgehangen. Ja, da bin ich also nicht der Einzige, der sich daran erinnern kann. Ja, selbstverständlich, wie sich das für Sieger gehört, wurde nämlich gleich noch, bevor noch die anderen Alliierten in Wien ihre Plätze bezogen haben, das Sowjetdenkmal zu Ehren der Soldaten der Sowjetarmee, die für die Befreiung Österreichs vom Faschismus gefallen sind, errichtet. Ja, im Volksmund dann spöttisch das Denkmal des unbekannten Plünderers genannt. Ja, wurde am 19. August, also lange noch bevor die anderen Siegermächte in Wien stationiert waren, eröffnet vom Staatskanzler Renner, dem Staatssekretär Ernst Fischer, der für Bildung zuständig war, ein Kommunist, Staatssekretär Leopold Figl, Bürgermeister Körner, selbstverständlich mit einer Militärparade, wie sich das so gehört, wenn man solche Veranstaltungen macht. Ja. Am 1. September übernehmen erst die Amerikaner und die Briten ihre Aufteilungen, ihre Gebiete in Wien. Und wir sehen jetzt einmal eines, ja. Wir sehen es dann auf einer anderen Karte noch einmal. Die Sowjets, der erste Bezirk war ja international und zum damaligen Zeitpunkt gab es in Wien eine einzige funktionstüchtige Straßenbrücke über die Donau, nämlich die Reichsbrücke. Und darum haben die unbedingt auf den 4. und den 10. Bezirk bestanden, sodass die Sowjets ihre Transporte von der sowjetischen Besatzungszone durch die internationale Zone über 4. Bezirk, 10. Bezirk wieder in die sowjetische Besatzungszone, ohne irgendwelche Militärschikanen durch Amerikaner, Briten oder Franzosen führen konnten. Ja, darum ist dieser eigentümliche Korridor da mit den Sowjets im Süden Wiens, südlich der Donau. Ja. Wir sehen auch hier entsprechende Truppenverschiebungen. Zunächst einmal war das ganze Oberösterreich von den Amerikanern besetzt und wesentliche Teile der Steiermark von den Sowjets. Ja, ich kann mich erinnern, wie einstens einmal wie der Governor of California, wie er aus seiner Jugendzeit berichtet hat und gesagt hat, dass in Graz sowjetische Panzer waren. Da wurde er von einigen Journalisten in der Luft zerrissen, weil die gesagt haben, es ist ja Blödsinn und das Graz und die Steiermark, das war ja die britische Besatzungszone und so weiter. Ja, aber erst nachdem alle getauscht haben. Er hat also sehr wohl miterlebt, dass durch Graz die Sowjetpanzer gerollt sind. Ja. Es gab also dann auch diese Verschiebungen, die Sowjets zurückgezogen ins Burgenland, umgekehrt die Amerikaner aus dem Mühlviertel abgezogen, die Donau und der Enzkanal waren also die Grenze. Die Amerikaner haben andererseits wieder für die Franzosen geräumt, ja, und die Tito-Partisanen, die wurden schlicht und einfach von den Sowjets zurückgepfiffen. Ich sag, da vorläufig habt ihr aber nichts zum tun, ja. Und wie jetzt jemand das Ganze kommentiert, am 11. September nimmt der Alliierte Rat in Wien seine Arbeit auf. Und wie jetzt jemand diese Truppenbewegungen nach dem Kriegsende beurteilt, ist in dem Kabarettstück, es ist eine Mischung zwischen Kabarett und Theaterstück vom Herrn Karl, dargestellt, in einer unvergleichlichen Art und Weise. Was ich euch da zum Spielen gebe, das sind jetzt verschiedene Ausschnitte zusammengebaut. Für jene, die es nicht wissen, was ist der Herr Karl? Der Herr Karl erzählt einem jungen Menschen, der da vor ihm sitzt, also dem Publikum, dem Zuschauer, seine Lebensgeschichte. Er erzählt über Gott und die Welt, über sein Leben in der Ersten Republik, in der Zweiten Republik, in der Zweiten Weltkrieg und so weiter, Zwischenkriegszeit. Ja. Und er entpuppt sich als so ein richtig opportunistischer Wendehals. Nicht? In der Ersten Republik spielt er den treuen Sozialdemokraten, mutiert dann zum christlich-sozialen im Ständestaat, ist im Dritten Reich selbstverständlich Nationalsozialist, um sich dann nach Kriegsende den Besatzungsmächten anzubiedern. Ja, und das hören wir uns jetzt einmal an.
Ja, dann sind eh schon die Russen gekommen. Ich habe ja gut mit ihnen verstanden. Ich habe ja gewusst, wie man mit ihnen umgeht. Ne? Die Asiaten, die Slawen. Ne? Die anderen, die sind alle geeint, nicht mit den Hitlerbildern und sind Misthaufen gehabt. Ich habe meins hängen lassen. Bin ich gegangen zu den Russen, habe es extra in meine Wohnung geführt. Der Reiter war ich. Komm, Kamerad, ich dich so da, Patjon, Patjon. Ja? Dann habe ich das Hitlerbild genommen, angegrissen und der gehabt, drauf umeinander trampelt. Und so kann er schon sein gegangen. Ja? Ein paar Monate später, was glaubst du, wer gekommen sind? Die Amerikaner, oder? Das war eine Erlösung. Ich habe mich natürlich gleich beworben, weil man steht auf dem Westen. Und ich habe schon die ganze Zeit die Arbeit gemacht für die Gemeinschaft, nicht? Und den Westen zu verteidigen, Luftschutz und so. Da habe ich... Habe ich mich beworben, aber man denkt, es muss eine Möglichkeit geben bei der Armee. Das Essen war auch gut, was ich so gehört habe von anderen Parteigenossen und von den Kameraden von der NSV. Na, da bin ich hin, haben sie mich eingestellt als Civilian Guard.
Ja. Also wer das hat, dass er Qualtinger Englisch nicht verstanden hat, Civilian Guard ist Hilfspolizist. Ja. Am 20. also treffender kann man die Wendehälse eigentlich nicht darstellen. Und nach der ersten Veröffentlichung dieses Herrn Karl-Ausstrahlung im ORF ist er tatsächlich also mit massiven Mordbedrohungen hat er sich auseinandersetzen müssen. Ja. Ab 20. Oktober 1945 arbeitet die provisorische Staatsregierung immer noch unter Renner für ganz Österreich und jetzt mit dem Segen aller Alliierten, also auch der Westmächte. Der Winter 1945 ist aber alles andere als fein. Und ihr habt also sicherlich in den letzten Wochen jetzt im ORF die Phrase Österreich ist frei vom Fiel zu Tode gehört. Ja, die hören wir heute nicht, aber wir hören was anderes aus dem 45er Jahr, nämlich den zu Weihnachten. Ja.
Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben. Ich kann euch für die Wiesbaden, wenn ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heißen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten, glaubt an dieses Österreich.
Ja, dieses Glaubt an dieses Österreich war deswegen notwendig, weil ja unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich die Republik Österreich, die erste Republik Deutsch-Österreich, eigentlich niemand haben wollte. Weil alle Bevölkerung und Politiker gemeinsam eigentlich dahin übereingestimmt haben, dass ein solcher Staat nicht existenzfähig wäre. Ja? Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich dann eines Besseren besonnen. Ja? Schauen wir uns jetzt einmal an, dass Wien unmittelbar nach dem Krieg war ja, das ist ja die politische Gliederung zunächst noch geblieben und der Reichsgau Groß Wien hat also umfasst die Gebiete des Wien aus dem Jahre 1937 und eben eine ganze Menge eingegliederter Gebiete, Klosterneuburg, Gumpoldskirchen, ja, herüber da Fischerment, ja, Schwechat sowieso Fischerment, da weit hinauf, beinahe bis Deutsch-Wagram, Ja? Und damit war der Reichsgau Wien der flächenmäßig größte des Dritten Reichs, also die flächenmäßig größte Stadt des Dritten Reichs. Die Fläche war größer als der Gau Berlin, die Reichshauptstadt, allerdings bevölkerungsmäßig immer noch weniger. Ja, aber flächenmäßig größer als Berlin zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Man wollte dann unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg einen Großteil der Gebiete wieder an Niederösterreich zurückgeben. Und schauen wir uns aber jetzt die netten Daten an. Ja. Bundesverfassungsgesetz vom 26. Juli 1946, ja, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1954 vom 23. Juni. Ja, die Sowjets haben mit Vehemenz sich gewehrt, dem zuzustimmen, weil sie dann andere Verschiebungen auch befürchtet hätten. Ja? Und daher trat dieses Gebietsänderungsgesetz erst 1954, und zwar am 1. September 1954 in Kraft. Ja? Und darum gibt es zum Beispiel heute noch in verschiedenen Gegenden, zum Beispiel in Klosterneuburg, in Breitenfurt und so weiter, gibt es in Niederösterreich ehemalige Gemeindebauten der Stadt Wien. Ja? Nur beispielsweise in Klosterneuburg, das erste, was am 1. September 1954 die dortige Stadtverwaltung veranlasst hat, ist, dass man von der Aufschrift Gemeindebau der Stadt Wien das Stadt Wien weggeklopft hat. Ja? Wozu das notwendig war, weiß man nicht, aber es war halt immerhin so. Ja. Schauen wir uns aber die politische Situation, die daraus folgt, an. Alle Flughäfen Wiens, alle lagen ausschließlich im sowjetisch besetzten Gebiet. Ja. Es waren das Deutsch-Wagram, Seyring, von dem es heute nur mehr Spurenelemente gibt, Aspern gibt es ebenfalls nicht mehr, Schwechat, Bad Vöslau und Langenlebarn. Wobei Langenlebarn unterstand den Amerikanern und die hatten als einen Transportweg die heutige Bundesstraße 14, aber eine Bundesstraße militärisch zu schweren, kann man sich vorstellen, war nicht die komplizierteste Übung. Wäre also für die Sowjets jederzeit möglich gewesen, einzukesseln und zu verhindern. Ja. Schwächert war gemeinsam von den von den Briten und den Franzosen, war genauso möglich. Jederzeit Bundesstraße, jetzige neuen Sperren, und die können dann nur mehr Trockenstein lassen dort. Darum sind also alle Regierungsflüge der österreichischen Regierungen in der Nachkriegszeit von Bad Vöslau weggegangen. Ja, im Übrigen, der Flughafen Bad Vöslau liegt dafür zu 3/4 auf dem Gebiet der Gemeinde Kottingbrunn. Ja, das sind so die Feinheiten, die sich da ergeben. Wenn wir den Donaukanal hernehmen, dort wo heute die Heiligenstädter Brücke ist und das Pressehaus, dort gab es zum damaligen Zeitpunkt einen Behelfsflugplatz. Da konnten aber nur zwei motorige kleine Transportmaschinen landen. Ja, Postflieger haben wir sie genannt damals, denn das war nämlich mein Heimatbezirk, der 20. Ja, und über den Döblinger Steg und so weiter habe ich da mein Verschiedenes erlebt. Nicht? Und dieser Flugplatz war also nur für kleine Flugzeuge. Ja? In Schönbrunn ebenfalls nur für Postflugzeuge, überhaupt nur für einmotorige. Und jetzt hatten also dann im 49er Jahr die Amerikaner die große Angst, dass genauso wie in der Blockade von Berlin die Sowjets natürlich auch Wien blockieren könnten. Und Wien hätte keinen einzigen Flughafen gehabt, an dem größere Transportmaschinen landen. Darum gab es tatsächlich die Überlegung, das kann sich jeder heute noch anschauen, vor dem Karl-Marx-Hof die Heiligenstädterstraße, die Alleen zu killen. Ja, bis zu dem Punkt, wo dann die Grinzinger Straße einmündet, ja, und dort einen Behelfsflugplatz auch für größere Flugzeuge zu machen, nicht, wo es allerdings für die Anrainer dort sicherlich nicht sehr angenehm gewesen wäre und auch für die Piloten also höchst riskante Manöver gemacht hätte, aber immerhin, es war geplant. Ja. Geplant waren dann weiter auch in weiterer Folge noch entsprechende andere Behelfsflugplätze, die man also innerhalb weniger Tage hätte zusammenbringen können. Und dieses Karte zeigt dann nämlich auch nicht nur, welche Besatzungsmächte wo sind, Amerikaner, Franzosen, Briten, Rest Sowjets klarerweise, sondern auch die verschiedenen Lagerplätze, wo man im Bedarfsfalle über etwa für eine Zeitdauer von etwa 7 Tagen hätte Nahrungsmittel und Grundversorgungsgeräte und so weiter einlagern können. Ja, es war also so gesehen eine Situation wie beispielsweise in der DDR denkbar bis zum Jahre 1954, dass die Sowjets zum Beispiel sagen, der östliche Teil Österreichs, östlich Donau und Enzkanal, ja, der gehört uns. Das ist halt beispielsweise die Demokratische Republik Österreich. Und ihr, die Westalliierten, macht halt eben die Republik Österreich, wie auch immer. Ja, und wir sind getrennte Leute. Glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen, aber die Situation, die Gefahr bestand immer. Und wir werden dann nämlich uns lustigerweise in dem Zusammenhang mit der Rufzeichenbildung auseinandersetzen. Ja, ein Film, der wie kein anderer die Zeit, die unmittelbare Nachkriegszeit darstellt, ist Der dritte Mann. Wer also es noch nicht getan haben sollte, möge sich bei einer solchen dritten Mann-Tour einmal anmelden. Und zwar, da gibt es eine rührige Fremdenführerin, also eine ganze Familie, die Familie Timmermann, die sich mit dem Filmklassiker und der Reise, dem Ganzen auseinandergesetzt hat. Es gibt auch ein wunderbares Buch dazu. Ja. Die Familie Timmermann, das sind ein unglaubliches Nachschlagwerk in der Richtung. Die kennen also auch von diversen Details, wo zum Beispiel eine Litfaßsäule aufgestellt war, die eigentlich gar nicht hingehört und dergleichen mehr. Also ist richtig schön. Kurzum, Der dritte Mann stellt die Situation, obwohl erst 1948 Uhr aufgeführt, aber die ursächliche Zeit in der Nachkriegszeit dar wie kein anderer. Und er ist damals prämiert worden als der beste Schwarz-Weiß-Film des 20. Jahrhunderts und das ist er geblieben. Es hat keinen besseren mehr gegeben. Worum geht es bei diesem Film? Der Schriftsteller Holly Martins will seinen Freund Harry Lime in Wien besuchen. Im Übrigen, die Story ist nicht nur frei erfunden. Der darin beschriebene Bunch-Skandal mit Penicillin und so weiter, der hat tatsächlich stattgefunden und der hat natürlich vielen Kindern das Leben gekostet, muss man auch dazu sagen. Ja. Dieser Holly Martins erfährt bei seiner Ankunft in Wien, dass sein Freund Harry Lime bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist und wenn er sich dumm mit, kommt er gerade noch am Zentralfriedhof zurecht, zu seiner Beisetzung. Ja. Bei dieser Beisetzung erfährt er vom britischen Offizier, dass dieser Harry Lime ein ganz mieser Schieber war, der eben mit gepanschtem Penicillin gehandelt hat, dabei natürlich ganz reich geworden ist. Und dieser Holly Martins will das einfach nicht glauben. Er sagt, ich kenne den seit meiner Schulzeit, das gibt es nicht und will ihn von dieser Verleumdung reinwaschen und rehabilitieren. Im Zuge seiner Ermittlungen stellt er zu seiner Verwunderung fest, der Harry Lime lebt eigentlich. Ja. Es kommt dann in weiterer Folge zu einem entsprechenden, zu einer Verfolgungsjagd im Kanalnetz von Wien, ja, wobei im Film suggeriert wird, man hätte von der Sowjetzone in die westlichen Zonen gekonnt. Das hat nicht gestimmt. Ja. Nicht durchs Kanalnetz. Ja. Und im Filmfinale, in der Verfolgungsjagd, wird dann dieser Harry Lime zunächst einmal von diesem britischen Offizier angeschossen und, wenn man das so salopp, wenig freundlich und brutal sagt, der Holly Martins, sein Freund, gibt ihm dann gewissermaßen den Gnadenschuss, nicht? Weil er wurde nur verletzt angeschossen. Ja, so endet dann der Film im Kanal. Ja. Schauen wir uns einmal das an. Die Einleitung an. Ja, ich kann mich an dieser Melodie nicht satt hören. Ja, sie ist ein Ohrwurm und sie hat auch meine Kindheit geprägt. Ja.
gestanden, ich habe das alte Wien nicht gekannt, das leichtlebige Wien des Walzertraums. Konstantinopel lag mir näher. Ich lernte Wien erst nach dem Zweiten Weltkrieg, während der Zeit des schwarzen Marktes kennen, auf dem mit allem geschoben wurde, was die Leute brauchten, vorausgesetzt, dass sie es bezahlen konnten. Amateure dieses Fachs kamen dabei natürlich leicht unter die Räder, beziehungsweise sie landeten in der Donau. Aber wer was von dieser Branche verstand, der konnte reich werden. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, war die Stadt damals in vier Zonen aufgeteilt. Amerikaner, Engländer, Russen und Franzosen hatten je eine Zone besetzt. Aber das Zentrum der Stadt war international. Die Polizei dort setzte sich aus diesen vier Mächten zusammen. Wundervoll, was man sich davon alles versprochen hatte. Es waren ganz brave Kerle, die alle ihr Bestes gaben. Wien sah in jener Zeit nicht anders aus als viele andere Städte Europas. Zerbombt und verhungert.
Der Film ist gigantisch und trotzdem sind ein paar Hopperlas dabei, ein paar ganz interessante, wenn du die Führung machst, morgen wird wahrscheinlich darauf hingewiesen werden. Das eine ist zum Beispiel ein nicht ganz so böses, das fällt wirklich nur Insidern auf. Der Holy Martins wird also vom Major Calloway im Dienstauto vom Grab, von der Beisetzung, des vermeintlichen Harry Lime mitgenommen, und die Szene ist also im Studio in London gedreht, ja, und hier im Hintergrund sieht man nämlich Grabkreuze, und am ganzen Wiener Zentralfriedhof gibt es auf der Strecke keines dieser Kreuze. Sie sind bei uns auch absolut unüblich, denn das sind, und bei uns sind üblicherweise die Grabsteine. Das ist das erste Hopperla. Das nächste Hopperla, also wobei der Holy Martins, das ist eine der Hauptproponenten, und der Major Calloway auch, Joseph Cotton als, und der Trevor Howard, der diese da, war ein begnadeter Alkoholiker. Da wurden oft mitunter zwei, drei Tage die Dreharbeiten verschoben, weil er so besoffen war, dass er sich um 50 alliierte Schilling nicht, und das war ein Heidengeld, 50 alliierte Schilling nicht mehr gebückt hätte, weil bereits für 100 Alkohol ausgelaufen wäre. Wir sehen ihn hier ebenfalls wieder den Holy Martins und den Major Calloway, und im Hintergrund sehen wir jetzt bitte schön einen britischen Doppeldecker, Stockautobus. Ja, der 13er ist erst sehr viele Jahre später mit Doppeldecker gefahren. Gell? Fällt also auch nicht gleich auf, wenn man genau schaut, sieht man es aber trotzdem. Ja, das ist ein politisches Hopperla, das eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Denn der russische Verbindungsoffizier war selbstverständlich ein sowjetischer. Es war überhaupt nicht sichergestellt, dass der sowjetische Soldat ein Russe sein muss, wenngleich auch die russische Föderation innerhalb des Sowjetimperiums der flächenmäßig und bevölkerungsmäßig, anteilsmäßig der größte Teil war. Aber es hat jede Menge anderer auch gegeben. Nicht? Also sowjetischer Verbindungsoffizier wäre richtig gewesen. Und jetzt testen wir einmal die Zuschauer. Was ist da dran? Es sind zwei Fehler beim Reisepass. Das erste ist einmal, das österreichische Staatswappen ist es zweifellos sicher nicht. Ja. Und das zweite ist nicht ganz so schnell aufzufallen. Ja, Republik Österreich, die Unterschrift französisch, République de Autreich, ja, statt Autriche, Autreich. Ja, also hätte nicht sein dürfen, aber das sind so die Feinheiten. Das tut der Qualität des Films aber trotzdem keinen Abbruch. Ja. Kehren wir wieder zur Realität zurück. Um sich in Österreich bzw. auch in Wien zu bewegen, gab es den viersprachigen Identitätsausweis, ja, sodass jeder Besatzungssoldat bei einer Kontrolle ihn auch lesen konnte. Und die waren also bis zum Jahre 1955 das Ausweisdokument schlechthin. Der I-Ausweis, kurz genannt, galt aber, das ist extra später dann hineingestempelt, nicht als Staatsbürgerschaftsnachweis, weil der I-Ausweis natürlich auch Leuten, den sogenannten Displaced Persons, die dann im Laufe der sowjetischen, stalinistisch angeordneten Übersiedlungsaktionen dann natürlich eine ungeklärte Staatsbürgerschaft überhaupt hatten. Nicht? Wenn da irgendjemand zum Beispiel aus Königsberg oder so gekommen ist, aus dem ehemaligen Ostpreußen, war die Frage, wo kommt der eigentlich, was ist der? Österreicher ist er nicht. Ob er Deutscher ist, geht die Österreicher nichts an und so weiter. Daher ausdrücklich der Hinweis, kein Staatsbürgerschaftsnachweis. Ja. In Wien selbst, und zwar im gesamten Reichsgau Groß-Wien, gab es Fahrradkennzeichen. Ja. Haben so ausgeschaut. Ja. Und die mussten auf dem Fahrrad montiert werden. Und die erste Ziffer war also der Bezirk. Ja. Waren also daher bis 26 war vorhanden, ja, 25, 26, ja, und ebenfalls wieder zumindest der Hinweis, dass das ein viersprachig gehaltener Ausweis ist, was er beschreibt, nicht? Und zwar Fahrradausweis auf Deutsch, ja, Bicycle Englisch, Bicycle Französisch, ja, und Velocipé auf Russisch, ja, also auch Begriffe, die man sonst auch kennt. Ja. Die Kraftfahrzeuge in der sowjetischen Besatzungszone hatten eigene Kennzeichen. 100 Wasser hat sich also eigentlich damals nur an diesen Kennzeichen orientiert, als er sie wieder kreieren wollte. In den westlichen Besatzungszonen blieb zunächst einmal das alte System vom Deutschen Reich bestehen. Man hat nur bei Salzburg das B herausgekratzt, weil Salzburg war SB und bei ND für Niederdonau bzw. OD Oberdonau hat man das D überwollend oder eben weggekratzt aus dem Tafel. Ja. Dieses Fahrzeug ist ein Geschenk der sowjetischen Besatzungsmacht an den Staatskanzler Renner gewesen, hier noch mit dem Kennzeichen 1. Später wurde dann, als die gesamtösterreichische Regierung angelobt war, dem Bundeskanzler das 1 zugewiesen. Ja, wir sehen auch hier Rot-Weiß-Rot und das Wiener Kennzeichen. Und hier sehen wir eine Militärstreife, die im ersten Bezirk eine Verkehrskontrolle macht. Und die internationale Polizei war ausschließlich für den ersten Bezirk. Ja, da gibt es also auch manche, die aus der Erinnerung einen großen Blödsinn sagen. Nicht? Wenn zum Beispiel wer erzählt, dass er in Otterkring von der internationalen Polizei aufgehalten wurde. Das ist also, es gibt in dem Zusammenhang ein paar Tondokumente auch im Internet herunterzuladen. So zum Beispiel auch, dass jemand behauptet, eine Frau behauptet, sie hätte die Unterzeichnung des Staatsvertrags im Fernsehen gesehen. Ja. Wir sehen auch hier die Bezeichnung, die 4 im Jeep ist bitteschön ein Blödsinn. Der Jeep ist ein anderes Fahrzeug. Ja. Man hat dann gewissermaßen die Bezeichnung Jeep für alle geländegängigen Fahrzeuge verwendet. Die 4 im Jeep sind also immer im Dodge gefahren. Bezeichnenderweise war die Fabrikbezeichnung eines solchen Dodge WC. WC 50 oder 52. Etwaige Schlüsse zieht jeder auf eigene Gefahr. Ja. In diesem Buch Ende und Anfang, ein Bildband, wird wie kaum in einem anderen authentisch mit Bildern die Situation des unmittelbaren Nachkriegsösterreichs dargestellt. Ja. Diese Bilder sind eigentlich selbsterklärend. Man braucht nicht sehr viel dazu sagen. Nicht angestellt zu sein, um eine Suppe aus dem Blechnapf löffeln und so weiter. Die Lebensmittelkarten waren das tägliche Brot bis weit in die späten 40er Jahre. 48 hat es noch Lebensmittelkarten gegeben. Ja. In der unmittelbaren Nachkriegszeit kamen in Wien im Durchschnitt auf eine erwachsene Person 350 Kalorien. Ja. Fingernägel, wenn er da mitgegessen hat, ist er dann vielleicht auf 351 gekommen, aber es ist jedenfalls deutlich wenig. Übergewichtige hat es damals relativ wenig gegeben. Im Mai 1945 erreichte das Ganze dann 1000 und 1946 1220 Kalorien. Das 47er Jahr war dann der Winter 47-48 war ein ganz besonders krisenhafter. Da musste zum Beispiel die Schwerindustrie in Linz ihre Produktion, also die ehemaligen Hermann-Göring-Werke, die spätere Voest, musste ihre Produktion einstellen, weil durch die extrem niedrigen Temperaturen sie mit den vorhandenen Heizmaterialien nicht mehr in der Lage waren, die Hochöfen so zu heizen, dass auch tatsächlich hätte Stahl gewonnen werden können. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also gigantische Temperaturen. Von 9 bis 1 Uhr markenfreie Suppe. Das heißt also nicht, dass sich der Konsument aussuchen konnte, ob er jetzt eine Knorr oder keine Knorr oder Maggi oder so irgendwas will. Unter markenfrei war zu verstehen, dass man für diese Suppe um 20 Groschen, also damals noch Reichspfennig, keine Lebensmittelmarke abgeben brauchte, wenn man sie bar bezahlt hat. Und außerdem war diese Suppe, man staune, sogar mit Salz. Salz war nämlich ein extrem teurer Rohstoff in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Ja. 1948 stiegen die Kalorien also praktisch schon ins Unermessliche. Ja. Da haben sogar Schwerstarbeiter dann sogar schon 3.350 pro Tag zugewiesen bekommen. Ja. 1945 sind auch gleich die ersten Wahlen zu schlagen. Zunächst einmal wegen des Verbotsgesetzes sind alle Nationalsozialisten von der Wahl ausgeschlossen. Insgesamt vier Parteien stellen sich zur Wahl, und zwar die Österreichische Volkspartei, die Nachfolgepartei der Christlich-Sozialen Partei, die Sozialistische Partei, die Nachfolgepartei der Sozialdemokraten in der Ersten Republik. Merkwürdigerweise haben sich die Sozialdemokraten in Österreich lange vor dem Wiedervereinigungsparteitag in der DDR, wo SED, die Sozialistische Einheitspartei, geboren wurde, bereits gleich in Wien nach dem Krieg als Sozialistische Partei gegründet. Ja, das war dann ein langer Prozess, bis sie wieder zur Demokratie zurückgefunden haben. Manche sagen, das ist bis heute noch nicht gelungen. Die Kommunisten waren natürlich unterstützt von den Sowjets und eine Demokratische Partei Österreichs, ein Fritz Molden, nicht ganz unbekannter, hat es damals das erste Mal versucht, ist allerdings bei diesem Versuch genauso gescheitert wie dann bei späteren auch. Ja, ziemlich signifikante Wahlplakate schon auch. Sie sagen eigentlich alles aus, was die damalige Zeit betrifft. Am Wahltag gab es damals selbstverständlich keinen Alkohol. Absolutes Alkoholverbot. Diese erste Nationalratswahl in der Zweiten Republik fand am 25. November statt, und sie war die erste demokratische Wahl seit der Auflösung, seit der Selbstausschaltung des Parlaments im Jahre 1933, also schon ein bisschen längerer Zeitraum. Etwas weniger als 3,5 Millionen Österreicher waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war extrem hoch. Von dem können sich heute die Leute nur träumen. Allerdings waren natürlich wegen des Verbotsgesetzes rund 800.000 NSDAP-Mitglieder nicht wahlberechtigt. Die waren bei der ersten Wahl nicht wahlberechtigt. Ja. Die Wahl ging also überraschend aus, vor allem einmal für die Kommunisten höchst negativ überraschend. Die hätten sie also mindestens 25-30% erwartet. Die ÖVP wurde mit Abstand die stimmenstärkste und mandatstärkste der Partei. Die Sozialisten doch immerhin mit Abstand, aber dahinter. Und die KPÖ kommt auf einen verschwindenden Anteil und schafft den Einzug in den Nationalrat eigentlich gerade noch. Ja? Und jetzt insofern, obwohl die Sowjetunion, die sowjetischen Besatzungsmächte, natürlich die Schutzmacht waren für die Kommunisten, haben sie diese Wahl trotz dieser offensichtlichen Niederlage zähneknirschend anerkannt. Haben also nicht gesagt, ungültig annullieren wir oder sonst etwas. Sie haben sie zunächst einmal anerkannt. Bei der Neujahrsparade haben allerdings die Alliierten auch nach der Wahl ganz deutlich gezeigt, wer hier das Sagen hat. Ja? Auf dieser Tribüne stehen selbstverständlich oben die Hochkommissare, der französische, britische, amerikanische und sowjetische. Eine Stufe tiefer, eine deutliche Stufe tiefer, die Bundesregierung und dann noch einmal eine Stufe tiefer die Abgeordneten zum Nationalrat. Ja, also man hat schon gezeigt, die Wichtigkeit hat man also zum Ausdruck gebracht. Interessant ist auch, wie haben sich die Briefmarken entwickelt, unmittelbar nach Kriegsende, das ist ja so ein rechtsfreier Raum. Welche Währung gilt, was zahlt man damit, was Briefmarken, Vorkarten und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel für die Philatelisten den interessanten Satz, das ist der Grazer. Die Stadt Graz war eine der wenigen, die die Briefmarken tatsächlich mit Druck überdruckt haben, also im Offset-Druck überdruckt haben. Denn in der unmittelbaren Nachkriegszeit war es meistens den einzelnen Postämtern selber überlassen, wie sie auf diesen Briefmarken jetzt das Österreich draufbringen. Es gibt sogar Briefe, wo das Österreich händisch drüber geschrieben ist und dergleichen mehr, ja. Der Untergrund dieser Briefmarke, wir sehen es ja, einfach, aber geschmacklos, nicht? Hitler in der Seitenansicht, von höchsten bis zum kleinsten Wert immer der gleiche Ausdruck und eine einzige Marke allerdings zeigt statt Deutschem Reich Großdeutsches Reich. Ja? Der ist für Philatelisten recht interessant, der kostet postfrisch heutzutage so durchaus um die 500-600 €, wenn man den kaufen will. Ja. In der sowjetischen Grazer Satz erinnern wir uns britische Besatzungszone. Ja. In der sowjetischen Besatzungszone wurde angeordnet, dass das Gesicht des größten Feldherrn aller Zeiten ebenfalls überdruckt werden musste und auch natürlich mit diesem Balken die Bezeichnung Deutsches Reich. Ja. Das kann man da alles noch lesen. Ja. Also in der sowjetischen Besatzungszone auf diese Weise gehandhabt. Ja. Nach der Einführung der Schilling-Währung gab es dann unmittelbar natürlich gleich den ersten Markensatz. Die Landschaftsserie, die wurde allerdings nicht allzu lange ausgegeben, die wurde bis in die 48 dann abgelöst und die waren dann noch, glaube ich, gültig bis zum Jahr 1951, aber wurden, wie gesagt, relativ bald abgelöst. Aber es sind immerhin rein österreichische Motive gewesen und die Nationalität, das Identitätsbewusstsein des Österreichers begann allmählich zu wachsen und sich aus dem Deutschen Reich wieder herauszulösen, auch ideell. 1948 erfolgte dann diese Dauerserie mit den Volkstrachten und da können Sie sicherlich noch viel daran erinnern, die war bis in die späten 60er Jahre, waren diese Briefmarken eigentlich das Kennzeichen eines österreichischen Briefs. Ja. Interessant ist auch der Ernst Fischer, wir haben den Namen heute schon einmal gehört, beim Sowjetdenkmal, der erste Bildungsminister, Unterricht und Volksaufklärung, Volkserziehung war ein Kommunist. Und wer beim Matador-Vortrag war, der kennt das nämlich schon, die Matador-Vorlagen vor dem Zweiten Weltkrieg waren also wesentlich umfangreicher als die nachher. Ja, das sieht man so schon. Ja. Und zwar ganz einfach deswegen, weil nämlich dieser Herr Minister, Unterstaatssekretär, korrekte Bezeichnung für Volksaufklärung und Unterricht, hat festgestellt, dass Kriegsspielzeug bildlich nicht dargestellt werden darf. Und weil man jetzt so einem Schiff in der Matador-Vorlage nicht ansieht, ob das ein kriegstreibendes, imperialistisches oder ein friedensstiftendes, sozialistisches ist und bei dem Flugzeug genauso wenig sieht, ob es ein friedensstiftendes, sozialistisches ist oder ein kriegstreibendes, mussten diese Seiten schlicht und einfach entfernt werden. Ja, und darum gibt es daher Vorlagenhefte, wo das 50 durchgestrichen ist, weil das ja nimmer mehr stimmt, weil ja ganze Seiten herausgenommen werden müssen. Nicht? Und wenn man sich jetzt vorstellt, Flugzeug ist böse, Schiff ist böse, na wie böse muss denn dann erst eigentlich ein Wasserflugzeug sein? Nicht? Und da haben halt die Zensoren versagt. Ja, das Wasserflugzeug ist in der Vorlage drinnen geblieben. Nicht? Da sind also diese beiden. Nicht? Da, das Wasserflugzeug durfte also gebaut werden. Bereits nach dem Misslingen der Ardennenoffensive des Dritten Reichs war den Alliierten völlig klar, dass sie irgendwann einmal Österreich auch einnehmen müssen und werden überhaupt dann, als die Italiener auf Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten sind, für alle jene, die es nicht wissen, Italien, das ist jener Staat, der in Europa unabhängig vom Kriegseintritt immer zu den Siegermächten gehört hat. Ja, darum sind auch die italienischen Heldensagen ein relativ dünnes Broschürerl. Gut, aber es war klar, dass sie, wie gesagt, Europa irgendwann einmal werden einnehmen können und haben bereits Ende 1944 die Amerikaner und die Briten die alliierten Schillinge herausgegeben. Die haben aber nur gegolten für die Besatzungssoldaten selbst. Ja, die bekamen die normalen Österreicher gar nicht erst in die Hände. Im April 1945, als also alles zusammenbricht, die Regierung noch nicht da war, die Sowjets schon weite Teile Ostösterreichs besetzt haben, haben die Banken aber überhaupt geschlossen, weil die Situation völlig unklar war und man musste jetzt auf alle Fälle nach der Regierungserklärung vom Renner die österreichische Währung aus dem Verbund mit der Reichsmark herauslösen. Allerdings waren die Zahlscheine, die Geldscheine, waren ja nach wie vor die Reichsmark. Das hat relativ lange gedauert und am 5. Juli erst sperren die Banken wieder auf und die Konten werden, also die Beträge werden 60% der Einlagen, Sparbücher und so weiter, werden ganz einfach gesperrt. Sie werden nicht ausbezahlt. Sie werden nur wertmäßig fixiert. Im November 1945 gibt es dann das Schilling-Gesetz. Alte Zahlungsmittel müssen dann bis zum 20. Dezember bei den Banken abgeliefert werden, werden nur in einem relativ bescheidenen Ausmaß umgetauscht. Ja. Nur 150 Schilling pro Kopf, das war relativ wenig. Und ab 21. Dezember 1945 gilt nur mehr der Schilling als einziges Zahlungsmittel. Allerdings die unmittelbar darauf folgende Inflation, eine recht heftige, hat dann es notwendig gemacht, dass 1947 mit einer Abwertung des Schillings durch das Währungsschutzgesetz eben wiederum bei den entsprechenden Leuten ein Einschnitt zu verzeichnen war und auch da hat man wieder 150 Schilling pro Person 1:1 umgetauscht und der Rest wurde dann zum Teil überhaupt gestrichen bzw. gesperrt und dergleichen mehr. Also eine ganz lustige Zeit im finanziellen Bereich war das sicher nicht. Hier haben wir die alliierten Schilling, da haben wir dann einen 10-Schilling-Schein, ein Original zum Anschauen. Ja. Die haben allerdings nicht sehr lange gegolten. Man kann sich die ganze Geschichte des österreichischen Schillings auf der Seite der Österreichischen Nationalbank anschauen. Ja, dort sind diese Dinge alle abgebildet. Und der 1000-Schilling-Schein, das war also eine reine Fiktion. Ja, also für den Normalsterblichen waren 100 Schilling verdammt viel. Ja, im Jahre 1947 hat zum Beispiel mein Großvater damals bei den Bundesbahnen nicht als Rangniedrigster gehabt, glaube ich, 178 Schilling im Monat. Ja, also das war der hat gar keine 200 Schilling Scheine gekriegt, ja, und dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie viele 1000 Schilling Scheine im Umlauf waren, ja. Bezeichnenderweise bei der zweiten Version hat es dann gar keinen 1000 Schilling Schein mehr gegeben. Ja, ab 1946 kamen noch einmal andere Schillinge heraus, Papiergeld, und mit dem Währungsreformgesetz in der Übergangsphase haben zwar diese alten Papiergeldscheine ihren aufgedruckten Wert erhalten, sind aber dann eben von den Banken immer eingezogen worden, und es gab zunächst 10, 20, 50 und 100 Schilling, und an die werden Sie sicherlich nur einige von euch erinnern können, an dieses Aussehen. Ja, die Münzen sind auch interessant, einige ganz wenige haben wir da. Zunächst einmal, die ersten Münzen waren überhaupt die 1 bzw. 10, allerdings Reichspfennig. Die waren aus einem Eisenmetall, ja, gehalten, ja, und der Wert Pfennig war schlicht und einfach in Groschen. Später kamen es dann die eigenen Münzen dazu, da zum Beispiel ein 5-Groschen-Stück und Aluminium 50 Groschen, 1 Schilling, 2 Schilling und 5 Schilling. Später kamen dann dazu 2-Groschen-Stücke und anstelle der eisernen 10-Groschen-Stücke Aluminium 10-Groschen-Stücke, Messing 20-Groschen-Stücke, und der Rest blieb mit den Münzen relativ gleich, und das durch viele Jahre hindurch. Ja, also solche, bin ich überzeugt, wer kann sich noch daran erinnern, wen betrifft es? Ja, auf jeden Fall, ne? Ja. 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 1946 hat sich dann schon gezeigt, dass die politische Großwetterlage, die gemeinsame Waffenbrüderschaft zwischen Sowjets und westlichen Alliierten zur Niederringung des Nationalsozialismus, eine sehr tönende Basis hat. Ja. Und die berühmte Rede von Winston Churchill, der eiserne Vorhang vom Baltischen Meer bis zur Adria, der eiserne Vorhang, hinter dem dann die Städte liegen und so weiter, die nicht nur unter sowjetischem Einfluss stehen, sondern so gewissermaßen von Moskau kontrolliert werden, hat ihn also überrascht. Er war aber in Malta bei den Verhandlungen mit dem Stalin, hat er nämlich eigentlich halb Europa eben verschachert. Das ist ihm dann erst ein paar Monate später eingefallen. Oder da hat er dann realisiert, was er unter Roosevelt damals getan haben. 1947 kommt allerdings auch der amerikanische Hochkommissar einmal ins Grübeln. Und er teilt mit seinen Chefs in den USA, Österreich ist für diese Regierung, also die USA, auch weiterhin von größter politischer und strategischer Bedeutung. Sie kann nicht zulassen, dass dieses entscheidende Gebiet, eine Key-Area, unter ausschließlich sowjetischen Einfluss gerät. Das würde nicht nur die sowjetische Herrschaft im Donauraum und auf dem Balkan zementieren, sondern auch unsere Position in Italien, Deutschland und der Tschechoslowakei beeinträchtigen. Bei der Tschechoslowakei waren es dann ein Jahr später ziemlich Schmeckstaat, da haben sie den kommunistischen Umsturz eigentlich schweigend hingenommen. Ja, interessant ist dann, dass 1947 ein Amerikaner, Marshall, George Catlett Marshall, der Name ein Begriff, Marshallplan, ja, auf die Idee kommt und sagt, wenn wir aber die Europäer verhungern lassen, dann kann es durchaus sein, dass die gar nicht erst die Sowjets von den Sowjets niedergeknüppelt werden müssen, dass sie die nämlich freiwillig den Sowjets anschließen. Und er hat eben dieses bekannte European Recovery Programm ins Leben gerufen. Und bei einem Treffen der Außenminister im Juni 1947 in Paris wird einmal dieses Projekt besprochen. Grundsätzlich sollte der Marshallplan für Gesamteuropa, also auch für die unter sowjetischer Einfluss liegenden Bereiche gelten. Allerdings hat Molotow das dahingehend, der sowjetische Außenminister, boykottiert. Er hat am 2. Juli diese Konferenz verlassen und hat gesagt, ihr mich auch. Und auf diese Weise war ab diesem 2. Juli 1947 auch die wirtschaftliche Teilung Europas in Ost und West vollzogen. Das Abkommen wurde am 2. Juli von Österreich unterzeichnet. Die Kommunisten lehnen den Plan natürlich ab. Und die Sowjetunion hat zwar offiziell protestiert, konnte aber nichts machen. Und zwar deshalb, die Vertragslage war so, Österreich hat mit einem der Vertragsstaaten, also den USA, einen Vertrag geschlossen, braucht nicht die Zustimmung des gesamten Alliierten Rats, sondern muss die anderen Alliierten lediglich vom Vertragsabschluss informieren. Und dann und nur dann, wenn alle vier Vertragsstaaten einhellig der Meinung gewesen wären, sie lehnen diesen Vertrag ab, dann hätte er nicht in Kraft treten können. Nachdem aber der Vertrag mit den Amerikanern geschlossen wurde und die Sowjets protestiert haben, ist keine Einstimmigkeit zustande gekommen und der Vertrag daher rechtskräftig geworden. Ja? Wobei das Ganze mit einer entsprechenden mit einem großen Risiko verbunden war. Ja, und zwar, es hätte genauso sein können wie in Berlin die Blockade. Ja, erinnern wir uns, Berlin, West-Berlin wurde also abgeschottet von den Sowjets. Die wurden einige Monate lang nur über die Luftbrücke versorgt. Und natürlich auch die Teilung Österreichs wäre möglich gewesen. 1947 wird dann auch die Bundeshymne kreiert, die neue, interessanterweise in Verbindung mit dem Urheberrecht nimmt man es einige Jahrzehnte später nicht so genau, denn auch hier müsste man eigentlich die Nachfahren dieser Paula Preradovic fragen, ob man den Text überhaupt verändern darf, weil ja das Urheberrecht bei ihr liegt. Nicht? Zum damaligen Zeitpunkt bei der ersten Verkündung der Bundeshymne waren die Frauen mit den Aufräumearbeiten so beschäftigt, dass sie sich gar nicht haben darum kümmern können, warum sie in der Bundeshymne nicht vorkommen und besungen werden. Den Text musste man also erst Jahrzehnte später verholpern. Das ist ein recht interessantes Produkt, ja, ein rein österreichisches Produkt, der Steirer Traktor. Die ersten dieser Traktoren kamen sogar mit Reifen aus der Luftfahrtproduktion von den Amerikanern. Ja. Dieser Traktor hatte genau 26 PS. Ja. Und das Interessante war bei diesem Fahrzeug, es wurden also recht viele Stück erzeugt, bis 1948 3.700 und bis 1953 waren es 25.000 Traktoren, wie gesagt 26 PS hatte und da haben sich eine ganze Anzahl von Bauern beklagt, dieser Traktor wäre zu leistungsstark. Und darum kam dann zwei Jahre später der 15er dazu, ja, den gab es dann in verschiedenen Spurweiten auch für Weinberge, für die Weinbauern. Ja. Wenn man nämlich heute, wenn ich da zum Beispiel im Weinviertel bei mir zu Hause im Sommer durch die Gegend fahre, dann kommen mir auf der Landstraße Traktoren entgegen oder die überhole ich oder fahren vor mir, wo ich dann den Eindruck habe, der Bauer muss also nicht nur das Weinfeld, das Weinviertel, das Waldviertel, das Machfeld, Südböhmen und Südmähren als Einzelner bewirtschaften. Ja, solche Traktoren fahren heute durch die Gegend. Damals waren einer die 26 PS zu viel und das Ganze war zu leistungsstark. Ja, so hat sich eben die Zeit geändert. Ja. 1949 gibt es die erste leise Aufbruchstimmung. Die Staatsoper, die für einen Bahnhof gehalten und bombardiert wurde, man beginnt mit den Wiederherstellungsarbeiten, zunächst einmal mit dem Dach, damit nämlich die Witterungsschäden eingedämmt werden. Ein interessantes Produkt waren auch diese Straßenbahnen. 1949 wurden in New York diese Straßenbahnen abgeschafft, eingestellt. Und aus diesem Bereich haben die Wiener Stadtwerke Straßenbahnen gekauft. Ja, hier sehen wir die Straßenbahnen am Originalschauplatz, die Bronx und Columbus Circle New York. Ja, hier bei der Verladung vom Hafen auf die Schiffe, ja, und hier den bereits auf österreichisch, auf Wiener Verhältnisse umgebauten, mit anderem statt dem Rollenstromabnehmer den Stromabnehmer und dann eben in der rot-weißen Lackierung in der Hauptwerkstätte Windseile. Das Makabre an diesen Straßenbahnen ist, sie waren um ein Stückerl breiter als die Wiener Straßenbahnen und konnten daher nur dort fahren, wo ursprünglich einmal die Dampftramway gefahren ist. Und auf diese Weise sind daher die Amerikaner, wer sich noch erinnern kann, der 17er ist nämlich gefahren vom Floridsdorf, vom Bahnhof nach Leopoldau, sind die Amerikaner ausschließlich in der sowjetischen Besatzungszone gefahren. Ja, ein wunderbar renoviertes Gerät aus dieser Zeit gibt es im Straßenbahnmuseum anzusehen. 1949 sind dann die nächsten Wahlen, Nationalratswahlen. Erstmals sind die Nationalsozialisten wieder wahlberechtigt, weil man annimmt, dass sie durch 4 Jahre Abstand entsprechend ausreichend geläutert wären. Die SPÖ möchte mit allen Umständen die Mehrheit der ÖVP brechen und hat die Spaltung der ÖVP gezielt herbeigeführt und war sehr aktiv an dieser Gründung der Wahlpartei der Unabhängigen, aus der dann später die FPÖ hervorgegangen ist, beteiligt. Nur ist das ein Schuss, der ist nach hinten losgegangen, denn die Wahlen zeigen es. Es haben ÖVP und SPÖ sehr gleichmäßig verloren. Der Wahlverband der Unabhängigen hat doch immerhin eine beträchtliche Anzahl von Stimmen erhalten und die KPÖ hat fast unverändert ihren Stimmenstand und ihren Mandatsstand gehalten, vor allem einmal nur SPÖ und ÖVP haben kräftig verloren. Später, dann viele Jahre später, hat dann die ÖVP sich bemüht, die SPÖ in die Grünen aufzuspalten. 1950 war ein 49-50, Ende 49 und Anfang 50, beziehungsweise das ganze 50er Jahr, waren eine sehr kritische Zeit für die junge Republik. Die Inflation nimmt zu, es gibt immer sogenannte Lohnpreisabkommen. Die Löhne steigen weniger als die Preise für die Grundnahrungsmittel und es kommt daher zu Demonstrationen und seitens der kommunistischen Partei gestürt. Streiks und Unruhen werden hervorgerufen, werden angezettelt und die sowjetische Besatzungsmacht untersagt jedenfalls der Wiener Polizei in jedem Falle das Einschreiten außerhalb der eigenen Wirkungsbereiche. Ja, also die Polizei, es darf nur die alliierte Polizei in ihren eigenen Bereichen einschreiten, die Wiener Polizei selber überhaupt nicht. Und das war also daher schon eine einigermaßen kritische Situation. Ab 4. Oktober kommt es zu Handgreiflichkeiten auch zwischen Kommunisten, Exekutive und den gewerkschaftlichen Kampftrupps, wobei die gewerkschaftlichen Kampftrupps, die Bauernholzarbeiter beispielsweise unter Franz Oller, haben auf seitens der Exekutive gegen die Kommunisten gekämpft. Nicht? Während sie in Linz zum Beispiel die Gewerkschaft, die Betriebsräte der Föst den Kommunisten angeschlossen haben, haben in Wien die Trupps der Bau- und Holzarbeiter gegen die Kommunisten gekämpft. Glücklicherweise ist die Gewalt relativ rasch abgeebbt und vor allem einmal deshalb, weil die sowjetischen Besatzer die KPÖ nicht unterstützt haben. Das war ihnen zu wenig vorgeplant Und außerdem gab es damals bereits die bestimmten Verbrüderungen im Norden Europas, die Gespräche Bundesrepublik Deutschland, die Trennung Bundesrepublik Deutsche Dramatische Republik war schon vollzogen. Eventuelles Militärbündnis der Westalliierten in Deutschland. Man wollte also jetzt gewissermaßen einen Keil, die neutrale Schweiz einerseits und Österreich auf der Landkarte als Trennung zwischen Nord- und Südeuropa. Nicht? Die Griechen und die Türken haben sich trotz aller Widersprüchlichkeiten mit der NATO geliebäugelt und da wollte man eben einen Keil dazwischen haben. Und darum war ja noch das mit der relativ unausgegorene Putsch der KPÖ gar nicht so recht und sie haben ihn daher auch nicht unterstützt. Ja. Aber diese Vorfälle waren Anlass, überhaupt einmal eine bewaffnete Gendarmerie aufzustellen, und zwar in den westlichen Teilen Österreichs. Ja. Als Folge der Unruhen von 1950 wird auf Betreiben der USA eine Gendarmerie-Einheit aufgestellt, die eigentlich mit dem, was die Gendarmerie sonst Sicherheitsaufgaben nach innen durchzuführen hat, eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, sondern sie war eben von vornherein als eine Art Schutzmacht etabliert und war als solche ja auch dann in weiterer Folge der Vorläufer des Bundesheeres. Die Ausrüstung für diese bewaffnete Gendarmerie wird ausschließlich von den USA leihweise zur Verfügung gestellt. Sie haben es eh nicht mitgenommen, wie es angezogen sind. Anfänglich gab es Probleme mit den Unterkünften und auch mit der Zahl der Freiwilligen, die sich gemeldet haben, aber der Aufbau ist relativ zügig erfolgt und war erfolgreich. Zum Beispiel Ende 1954 umfasste diese gesamte B-Gendarmerie 8000 Mann. Ja, und am 27. Juli 1955 wird sie dann in provisorische Grenzschutzabteilung umbenannt, um dann erst eben als österreichisches Bundesheer weiter zu exekutieren. Machen wir jetzt wieder einen Schritt zurück in die unmittelbare Nachkriegszeit. Ja? Und zwar dieser Film der Bockerer, der erste Film, behandelt in erster Linie das Leben dieses Fleischhauers Karl Bockerer im Dritten Reich. Allerdings auch dann nach dem Zusammenbruch, die unmittelbare Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, und darum ist er da auch dabei jetzt. Dieser Fleischhauer Karl Bockerer ist ein relativ unpolitischer Mensch, steht aber gewissen politischen Ereignissen immer relativ verständnislos gegenüber. Er ist zwar kein Widerstandskämpfer, weigert sich aber beispielsweise den Führerkult mitzumachen, aber in seiner Naivität ist es dann schließlich endlich so weit, dass er in seiner ja, gewissermaßen leicht verdolmten Art kann er die entsprechend Verantwortlichen überzeugen, dass er eigentlich nur ein Spinner ist und als solcher wird er dann auch behandelt. Ja. Dieser Film selber von Franz Antl in Regie gemacht, ist auch ein sehr guter. Er fällt schon unter den Begriff, wie wir das heute nennen wollen, so sogenannte Doku-Soap. Er hat also sicherlich gewisse Ansätze. Allerdings nicht alles ist authentisch. Wenn wir uns jetzt den Beitrag, den einen anschauen, dann werden wir sehen, er schreit einen sowjetischen General nieder. Das hätte er tatsächlich nicht getan. Das ist also schon ein bisschen künstlerische Freiheit von Franz Antl gewesen. Denn hätte er sich tatsächlich so aufgeführt, wie wir ihn jetzt sehen werden, dann wäre er nämlich als Frachtgut aus dem Gebäude hinausgegangen. Der hätte ihn ohne weiteres verfahren an Ort und Stelle erschossen. Ja, aber die Szene ist deshalb interessant, weil sie die Situation in der Nachkriegszeit so richtig widerspiegelt. Ja, und aus dieser Sicht ist diese Wortmeldung, die er da von sich gibt, sicher interessant und die haben auch viele Leute so gesehen und auch so gesagt, allerdings nicht in der Lautstärke und nicht einem sowjetischen General gegenüber. Ja?
Dass die Rote Armee nicht als Eroberer kommt, sondern als Befreier, das weiß ich eh.
die Aussage, die er trifft, ist durchaus richtig. Ja. Nur wie gesagt, in der Tonart einem General gegenüber hätte er sich nicht aufgeführt. Ja. Wobei mit einem muss man schon auch aufräumen. Es hat, interessant, da ist es. Aha, jetzt doch auch, ja. Ja, das war die Zeit, wo eben der standardisierte Spruch für das allgemeine Volk war, wenn das die Hoffnung ist, o Graus, wie sieht dann die Verzweiflung aus? Ja. Bokara bringt es also recht schön zum Ausdruck. Und eine andere Form, jetzt gehen wir wieder zurück auf den dritten Mann, ist die Hedwig bleibt treu, die im Zuge einer Amtshandlung durch die alliierte Polizei ein Statement von sich gibt, wie eben die Befreiung habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und bei der Planung des dritten Manns und bei der Organisation war jetzt Folgendes, der Hörbiger, grundsätzlich haben die Wiener mit den Schauspielern, die da genannt wurden, eigentlich nichts anzufangen gewusst, nicht? Und haben auch Wohnungen oder so weiter für Beleuchtungen und sowas zunächst einmal gar nicht zur Verfügung gestellt. Erst als die Leute gesagt haben, na, da spielt der Hörbiger mit, da spielt die Bleibtreu mit, dann war das Eis gebrochen, war alles da. Na, wenn der Hörbiger und die Bleibtreu mitspielen, dann lassen wir alles zu, dann könnt ihr auch in der Wohnung filmen und so weiter. Und haben sie auch getan. Und die Bleibtreu hatte die das Privileg, sich ihren Text selbst zu schreiben als Vermieterin. Ja, den hören wir dann, den Text. Und als der Regisseur des Text das erste Mal gehört hat, hat er gesagt, na, das ist aber nicht das, was ich hätte haben wollen. Und hat den Hörbiger wieder gesagt, er möge doch auf die Bleibtreue einwirken, sie möge einen anderen Text schreiben. Und der Hörbiger hat gesagt, wenn die Bleibtreu einen anderen Text braucht, dann spielt sie nicht mit, aber ich auch nicht. Ja? Und darum wurde dieser Text, dieses Stückel, das wir dann sehen, in der englischen Fassung als einzige Stelle nicht von Deutsch auf Englisch übersetzt. Ja? Ja, das wurde in der englischen Aufführung also nicht übersetzt. Ja. War für die Alliierten ja auch nicht ganz so interessant. Ja. Jetzt kommen wir einmal ein Stückchen zum OBA, zum kleinen Oskar. Ich war also im 20. Bezirk wohnhaft und alle diese roten Flächen, die wir da sehen, die waren entsprechend bombenbeschädigt. Ja. Warum? Es war Bahnhof da. Ja. Wir sehen hier die entsprechenden Eisenbahnbrücken, die waren beide zerstört. Es war die Floridsdorfer Brücke, zerstört, die Eisenbahnbrücken zerstört. Die einzige Brücke, die standgehalten hat, war die Reichsbrücke. Die ist dafür dann ein paar Jahre selber von alleine eingestürzt. Ja. Ich selbst war also wohnhaft in genau diesem Bereich. Ja, dieser rote Fleck da, das ist die Remise Wechsstraße, wurde natürlich auch entsprechend bombardiert und in diesem Haus da war ich dann wohnhaft. Wir sehen hier den Donaukanal, das ist jetzt deshalb interessant. Döblinger Steg, Heiligenstädter Brücke und Döblinger Steg waren ebenfalls zerstört. Und hier auf dieser Seite herüben gab es einen Kunststeinerzeuger, Norbert Bieringer, den späteren OE1NP. Ja? Was damit auf sich hat, werden wir noch besprechen. Ja, für mich war das damals natürlich noch unbekannt als Vorschulkind, was ist also Amateurfunk oder sonst irgendwas. Ich hatte aber dann das Glück, diesen OE1NP persönlich kennenzulernen und zwar aufgrund einer ganz besonderen Konstellation. Ich war gemeinsam mit dem Sohn des Oberemmerich, das Herbert Rath, den wir dort hinten auch haben, wir sehen ihn dann am Foto auch, das war jener Mann, der unmittelbar in der Nachkriegszeit den Auftrag bekommen hat, dann die Amateurfunkverordnung von der österreichischen Studienverordnung auf das neue föderalistische System gewissermaßen umzuschreiben, mit dem Sohn dieses OE3RE, einem der ersten drei Lizenzen, die es überhaupt gegeben hat, war ich gemeinsam in der Fernmeldemonteurschule, der Rat Herbert, der Sohn, im Verwaltungsdienst, ich als Lehrlingsausbilder, und auf diese Weise habe ich über den RHW und den RE den NP kennengelernt. Der Norbert Bieringer war ein enger Freund dieses Rat Emmerich, und die haben gewissermaßen die Anfangsarbeit des ÖVSV in der Nachkriegszeit durchgeführt. Und dieser Norbert Bieringer hat zum Beispiel dann die Sendungen des Senders Rot-Weiß-Rot, das waren ja die Sender des amerikanischen Besatzungsmacht, ja, und die mussten in Wien leistungsreduziert ausbestrahlt werden, denn die Sowjets hätten ja am liebsten gehabt, nicht? Also da darf man rot-weiß-rot hören und da herüben darf man nichts mehr hören. Nicht? Das war der politische Wille, allerdings die Radiowellen haben das nicht gewusst und sind natürlich sehr wohl auch übers Wasser gekommen. Ja? Und dieser Norbert Bieringer war also damals noch in der Schwarzsenderzeit, wenn man so sagen will, ein gewisses Schlitzohr. Und er hat mit Einverständnis der amerikanischen Besatzungsmacht, muss man dazu sagen, die Sendungen, wesentliche Sendungen des Senders Rot-Weiß-Rot auf seinem Papiertonbandgerät, das habe ich selber noch gesehen, das hat er mir gezeigt, aufgenommen und hat sie zeitversetzt in das Marchfeld abgestrahlt. Ja? Das ist den Sowjets natürlich nicht ganz verborgen geblieben. Ja? Wenn wir uns das anschauen, das ist also das Wohnhaus, in dem der Oskar Wagner gewohnt hat. Ja, diese drei Fenster waren das. Ja, das ist eine Vorkriegsaufnahme. Wie wir dort gewohnt haben, war das Dach schwer beschädigt. Und ich hatte, also wie da die Diepelbäume heruntergefallen sind, ein gewisses Déjà-vu in dem Raum, in dem ich geschlafen habe. Mit meiner Mutter und meiner Tante, wir waren damals zu fünft auf ungefähr 42 Quadratmeter, sind uns eigentlich nicht sehr arm vorgekommen, weil wir waren eigentlich glücklich, dass wir überhaupt im Trockenen gesessen sind. Ja, da waren einzelne Tippelbäume, waren durch normale Holzbretter ersetzt. Und im Winter 51, 52 hat es natürlich durchs beschädigte Dach durchgeschneit. Und diese nicht Diepelbäume, sondern nur Holzbretter, waren natürlich nass, haben dann dem Schneedruck nicht standgehalten und sind dann damals in der Nacht neben unseren Betten heruntergekracht. Allerdings nicht nur in unserer Wohnung, sondern in ein paar anderen Wohnungen auch noch dazu. Ja. Und darum habe ich also, wie das da passiert ist im Lehrsaal, ein richtiges, echtes Déjà-vu gehabt. Ja, glücklicherweise ist damals nichts passiert. Ja. Hier sehen wir die bereits instand gesetzte Pionierbrücke von den Amerikanern. Der Döblinger Steg sah es so aus. Ja. Und da vis-à-vis, wenn wir uns jetzt so vorstellen, da war also dieser Norbert Bieringer und da war diese rote Fabrik, haben wir sie genannt. Ja. Das war im Dritten Reich war das eine Munitionsfabrik, die wurde von den Sowjets beschlagnahmt. Da stand drauf Ost oder West, Friede oder Pest. Ja, politisch interessantes Statement. Wurde gar nicht erst besonderlich renoviert. Und Fabrik war eigentlich nur deswegen die Bezeichnung, weil es ein Fabriksgebäude war. Tatsache, das war ein Horchposten. Weil nämlich gleich wiederum schräg vis-à-vis, da war nämlich dieser alliierten Flugplatz, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja, die haben also exakt beobachten können, was sind da für Bewegungen, was und so weiter. Ja. Und dieser Horchposten hat also offenbar auch immer auf den Norbert Bieringer ein Auge geworfen und die haben sich dann wieder in der Kommandantur, in der Alliierten beschwert, haben gesagt, ihr müsst also irgendetwas tun. Dann kam das so zustande, dass also in Zivil ein Amerikaner vorbeigang und sagt, Herr Bieringer, in ungefähr 3 Stunden kommen wir Sie kontrollieren. Naja, und dann sind die Kontrollieren gekommen, haben festgestellt, dass sie nichts feststellen können, nicht? Und sind wieder abgezogen. Und einmal war es also den Sowjets dann doch zu dumm und gesagt, das gibt es also nicht. Und darum haben sie dann beim Norbert Bieringer eine Morsetaste beschlagnahmt. Ja, mit der hat man einen ungemeinen Tonumfang, nicht? Das muss man also schon sagen. Nicht? Der Frequenzbereich einer Morsetaste ist enorm, nicht? Das ist High Fidelity. Ja? Bitte? Ja. Also, das war also so die Gegend, wo ich gelebt habe, auf der 20. Bezirksseite des Sowjets. Später, der wurde relativ rasch renoviert, der Döblinger Steg. Und die Kinder haben dann damals den Sachgüteraustausch, sagen wir es einmal so, zwischen Sowjets und Amerikanern durchgeführt. Ja. Der Hofbauer ist es dann geworden, ganz genau, richtig. Ganz ja. Und jetzt ist es ein Wohnhaus. Ja, ja. Es ist natürlich so, dass immer das, was der andere hat, ist interessanter. Ja. Und daher war das weiße Brot, das die Amerikaner hatten, für die Sowjets interessant, für die Sowjetsoldaten. Umgekehrt, die Amerikaner hatten sich an diesem weißen Brot satt gegessen und hatten gern das schwarze, das Kleber. Ja. Nun, und den Sachgüteraustausch, den haben wir Kinder damals vorgenommen, nicht? Und haben dann entsprechend bekommen, sei es Zigaretten oder einmal habe ich es geschafft, sogar noch vor 1953 eine Orange zu bekommen. War also ein Erlebnis für sich. Ja. Gleichfalls ein Erlebnis, meine Tante war in Linz, die hat auf der amerikanischen Seite gelebt. Wenn man aber, wir sehen hier den Böstlingberg im Hintergrund, ja, über die Nibelungenbrücke nach Urfahr wollte, Urfahr war sowjetische Besatzungszone, dann musste man aus der Straßenbahn aussteigen, seinen E-Ausweis zeigen, musste bis 1952 zu Fuß über die Brücke gehen, wobei auf der drüberen Seite ist dann beim Zurückfahren, die Straßenbahn ist ebenfalls leer zurückgefahren, die Fahrgäste mussten zu Fuß gehen, und ist in der Straßenbahn ein Sowjetsoldat mitgefahren, damit nicht jemand aufspringt, ja, und in den Westen flüchtet. Ja. Hier sehen wir die Zonengrenze an der Enz zwischen Amerikanern und Sowjets und hier am Semmering zwischen Briten und Sowjets. Ja. Ein entscheidender Teil zur Wiedergewinnung der Identität der Österreichischen war 1952 die Bummerin. Die Bummerin, die in Oberösterreich gegossen wurde, die in den letzten Kriegstagen beim Brand des Dachstuhls zerstört wurde, heruntergefallen ist, der Aufhängestuhl für die Bummerin ist gebrochen. Die alte Bummerin zersprungen, es wurde dann eine neue gemacht und das war zweifellos eine recht interessante Sache, als dann diese Bummerin ihren weiten Weg von Oberösterreich, der hat damals mit den Fahrzeugen insgesamt 3 Tage gedauert, ja, dann in Wien angekommen ist und letztlich am 27. April das erste Mal geläutet hat, gewissermaßen mit der feierlichen Wiedereröffnung des Stephansdoms. Schauen wir uns jetzt einmal an, was mit dem Rundfunk war. 1945 bis 1955 sendeten Radio Wien in der sowjetischen Zone, die Sendergruppe Alpenland in der britischen Zone, Rot-Weiß-Rot in der amerikanischen Zone und die Sendergruppe West in der französischen Zone. In Österreich bestand von 1945 an ein Verbot der Besatzungsmächte, Rundfunk auf Wellen über, also kürzer als 10 Meter zu senden. Das heißt, UKW war verboten, war seitens der Alliierten verboten. Bei der Europäischen Rundfunkkonferenz in Stockholm 1952 wurden europaweit die Frequenzbereiche für diese UKW-Rundfunksendungen festgelegt. Und in diesem Frequenzzuteilungsbereich kam Österreich schon vor. Und ab 1953 erlaubten auch die Alliierten mit alliierter Zustimmung auch UKW-Sender zu errichten. Wir alle wissen, die Ausbreitungsbedingungen sind auf diese Weise ganz interessant. Und was vor allem politisch wesentlich von Bedeutung ist, man braucht für eine UKW-Versorgung in einem topografischen Gebiet, wie es Österreich ist, mit Höhen und Tälern und Tiefen, ja, Bergen und Tälern, braucht man relativ viele UKW-Sender. Und das hat aber wiederum den Vorteil, man kann nicht alle vereinheitlichen oder es dauert wesentlich länger, bis man sie gleichschaltet. Ja? Und daher auch die Überlegung, möglichst viele Einzelzellen zu haben, damit nämlich in einem entsprechenden Bedarfsfalle die Meldungen nicht ungehört verschallen können. Nicht? Also so wirklich ein paar auf jeden Fall da sind, die sonderbare Meldungen richtigstellen, sagen wir es einmal so. Ja? Und ab 1953 beginnt auch der Aufbau mit einem provisorischen Sendeanlagennetz. Ab 1953 gibt es dann den Sender Kahlenberg auf 99,9 MHz, das arbeitet er bis heute noch. Und der zweite war St. Peter in Klagenfurt auf 93 MHz. Ja? 1900 gehen wir jetzt wieder ein Stückel zurück zum Amateurfunk. 1946 hat das Bundesministerium für Inneres mit Bescheid den ÖVSV genehmigt. Ja, und am 11. Mai 1946 gab es dann die erste Hauptversammlung nach den neuen Statuten in der Zweiten Republik. Es hat sich allerdings lange Zeit nichts getan, also außer dass die Leute schwarz gesendet haben. Da gibt es also niemand, da kann niemand besser darüber sprechen als etwa der Wolf Harrand, ja, beziehungsweise sehen wir dort ja die entsprechenden Situationsberichte aufgezeichnet. Der Versuchssenderverband war bestrebt, möglichst früh natürlich für die Funkamateure Lizenzen zu bekommen. Dem war natürlich entgegenwirkend, dass sich die Leute unabhängig von der Rechtslage ja ohnehin sehr freizügig in der Luft bewegt haben, sagen wir es einmal so. Ja? Und darum war jetzt der ÖVSV in einer Zwickmühle. Einerseits musste man den Alliierten gegenüber sagen, wir wollen ja, und andererseits haben die Alliierten wieder gesagt, na, ihr müsst aber darauf schauen, dass sie eure Leute nämlich entsprechend gesetzeskonform verhalten. Ja. Und darum gab es zum Beispiel also auch solche Schriftstücke an einzelne Mitglieder, wo also darauf hingewiesen wird, ich lese nicht das Ganze vor, sondern kurz zusammengefasst, bitte geht's nicht zu oft und benehmt euch ordentlich in der Luft und fällt nicht auf. Ja? So etwa könnte man das sagen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die strikte Einhaltung des Sendeverbots selbstverständlich ein Gebot der Stunde ist. Ja? 1953 fällt dann endlich diese Auflage der Alliierten über die Lufthoheit, nicht nur den Rundfunk, sondern auch über den Amateurfunk. Diese gesetzlichen Einschränkungen sind in Wegfall gekommen, wie das so schön auf Amtsdeutsch heißt. Und der Bericht, die Errichtung und der Betrieb von Funksende- und Empfangsanlagen ist somit ausschließlich an die Genehmigung österreichischer Fernmeldebehörden gebunden. Wurde dem ÖVSV mitgeteilt, freudig aufgenommen. Und zwar die dazugehörige Rechtslage hat eben dieser Emmerich Rath, ein Schwerkriegsinvalide, hat im Krieg einen Granatvolltreffer abbekommen. Das eine Bein wurde ihm gleich im Krieg weggeschossen. Das zweite Bein wurde ihm dann stückelweise bis zum Oberschenkel dann rückamputiert, ich glaube auf 4 oder 5 Mal. War jedenfalls kein schöner Anblick, aber er hat es mit einer Tapferkeit sondergleichen ertragen, dass er nur im Rollstuhl sich bewegen kann. Seine Aufgabe war es, jetzt unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf Basis der Sendevorschriften in der Ersten Republik die Amateurfunkverordnung für die Zweite Republik zu schaffen. Ja? Hier sehen wir die ersten drei Lizenzen. Heitler, ER, ja, der OE3RE, Reziprok, ja, und der OE1NP, der Norbert Bieringer, das waren die ersten drei vergebenen Lizenzen und dieses Foto stammte dann vom 25. Jahrestag. Ja. Jetzt von diesem Herbert, von diesem Emmerich Rath persönlich, weiß ich es. Hier haben wir dann 13. Februar 1954, die Amateurfunkverordnung wird im Bundesgesetzblatt verlautbart. Weiß ich es, etwas, was wenige Funkamateure wissen. Wenn wir uns nämlich so die Rufzeichenzuteilung in Österreich anschauen, dann ist die nicht von links nach rechts, die ist nicht von oben nach unten, die ist nicht kreisförmig, die ist eigentlich gar nichts. Ja? Wir haben 1 Wien, 3 Niederösterreich, 4 Burgenland, 5 Oberösterreich, 6 Steiermark, 2 Salzburg, 7 Tirol, 9 Vorarlberg, 8 Kärnten. Ja, wie kommt das zustande? Gehen wir einmal einen Schritt zurück. Studiensendeverordnung Erste Republik. Wien waren zugeteilt 1 und 2, 3 Niederösterreich, 4 Oberösterreich, 5 Oberösterreich und Salzburg, Steiermark 6, 7 Vorarlberg und Tirol, 8 Kärnten. Ja? Und jetzt erinnern wir uns an die knifflige politische Situation. Möglicherweise eine Teilung in Analogie zu Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, DDR. Dann, was ist das österreichische Bonn? Und als österreichisches Bonn wäre vorgesehen gewesen Salzburg. Ja? Und dieses Salzburg in der, also entsprechend weit weg von der Demarkationslinie, hat auch in der Nachkriegszeit von der Einteilung her Post- und Telegrafendirektion für Oberösterreich und Salzburg, war die Bezeichnung, hat ein eigenes Post- und Telegrafeninspektorat gehabt. Auch schon im Hinblick auf eine etwaige Trennung, wenn es sein muss. Und es war auch bis 1953, standen also Züge am Westbahnhof bereit, Wagen am Westbahnhof bereit, die man in einem Bedarfsfall mit einem Militärkonvoi durch die Sowjetzone hindurch, über die Enzbrücke hinweg in die amerikanische Besatzungszone gebracht hätte, mit der österreichischen Bundesregierung und einer handverlesenen Anzahl von Leuten, damit man die dann im Westen wieder amtieren lassen kann. Glücklicherweise ist es nie dazu gekommen, aber auf diese Weise das föderalistische Element nach dem Zweiten Weltkrieg war erstens einmal jedem Bundesland eine eigene Ziffer und eben dann Wien eines genügt, der Einser genügt und der Zweier auf diese Weise nach Salzburg gewandert und Vorarlberg einen eigenen. Die Aufteilung Post- und Telegrafendirektionen Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark, Kärnten, die war ja schon vorher, die war schon in der Ersten Republik vorgegeben. Also auf diese Weise kommt der Zweier nach Salzburg, was sonst eigentlich nicht erklärbar wäre. Ja, ja, das war eine der besten Sendungen, die es überhaupt gegeben hat beim ORF, die informativste. Beim ORF kann man ja grundsätzlich unterscheiden zwischen patriotische, informative und unterhaltsame. Damals das war das informative Programm. Ja. Das patriotische war die Bundeshymne am Ende des Sendeschlusses und das unterhaltsame das Kanalrauschen nach Sendeschluss. Und so ist es eigentlich geblieben bis heute. Ja. 1951 begannen schon engagierte Techniker Versuchsanlagen zu bauen. 1952 konnte eine erste Fernsehkamera ein entsprechendes Programm von einem Raum in einen anderen übertragen worden, also drahtgebunden, nicht funktechnisch. Ja. Und anlässlich des 30-jährigen Bestehens des österreichischen Rundfunks im Herbst 1954 wird das Fernsehen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, allerdings noch immer nicht über Funkwellen verbreitet, sondern eben drahtgebunden. Ja, nur so, also es konnten nur drahtgebunden Fernsehgeräte in den Nebenräumen angeschlossen werden. Ab 1955 beginnen dann die provisorischen Sender in Wien Graz und Linz und Salzburg mit der Aussendung eines Fernsehversuchsprogramms. Ja, es ist also, wenn man im Internet kann man das über die Seite des Technischen Museums abrufen, die Wortmeldung, dann hört, es hätte eine Dame über den Fernseher miterlebt, wie der Staatsvertrag unterzeichnet wurde, ist ein Unfug. Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht in Betrieb. Aber die Versuchssendungen unter dem Titel Versuchssendungen lief das Fernsehen bis zum 31. Dezember 1956. Nur an drei Abenden, muss ja holsame Zeit gewesen sein, gab es wenige Stunden Programm, Sonntag nur am späten Nachmittag. Man konnte also tatsächlich den Fernseher aufdrehen und hat das Testbild bekommen, ja. Und erst ab Jänner 1957 gab es 6 Tage Betrieb in der Woche. Widmen wir uns jetzt noch einmal zum Abschluss dem 55er Jahr direkt. Denn wie gesagt, mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags war es nicht geschehen. Da war er noch lange nicht gültig mit der Unterzeichnung und die Vorarbeiten dazu waren auch ganz interessant. Die Sowjets wollten also den breiten Balken, von dem wir schon einmal gesprochen haben, zwischen der NATO Nord und der NATO Süd haben und haben aus diesem Grunde gesehen, dass es eigentlich zweckmäßig wäre, den da einzubauen und haben von vornherein also für jeden Abzug eben die Neutralität Österreichs als unabänderliche Bedingung festgehalten. Am 29. März nimmt der Ministerrat eine Einladung der Sowjetunion nach Moskau an. Am 12. März reist die österreichische Delegation, bestehend aus Raab, Scherf, Figl und Kreisky, nach Moskau ab, von Bad Vöslau im Übrigen. Ja. Und am 14. April telegrafiert Raab, Österreich ist frei, wir bekommen unseren Heimatboden zur Gänze zurück. Ja. Dieser Ausflug der Regierung nach Moskau wird im Simplicissimus so kommentiert. Ja. Jetzt noch die Replaus Julius, dann sind's wach. Ja. Wenn Raab an der Zither, der Figl flüstert ihm ins Ohr, jetzt noch die Replaus. Ja. Ob etwas Wahres dran ist, jedenfalls bei gutem Gespräch, bei gutem Essen und gutem Getränken kann man sich auch gegebenenfalls gut unterhalten. Offensichtlich war es sehr wirksam und am 14. April, wie gesagt, das Telegramm, Österreich ist frei und am 15. Mai wäre dann die feierliche Unterzeichnung. Noch vor der feierlichen Unterzeichnung mit diesem Abkommen gleich mit wird über die ersten Heimkehrertransporte verhandelt. Hier sehen wir das Bild eines jungen Mannes, der 1947 vor seiner Schule weg gekidnappt wurde und zu 15 Jahren wegen angeblicher Spionage im sowjetischen Gulag verurteilt wurde. Der ist dann auch, das ist mit diesem Zug, ist der zurückgekommen. Ja. Die Bildquelle steht dabei. Ja. 15. Mai, feierliche Unterzeichnung in Belvedere. Hier sehen wir die entsprechenden Kraftfahrzeuge. W-700, das Kraftfahrzeug des amerikanischen Botschafters, W-11, der Figl, 244 die Briten, die Franzosen mit eigenem Kennzeichen und das sowjetische Kraftfahrzeug deshalb von hinten, denn sowjetische Behördenfahrzeuge hatten kein vorderes Kennzeichen. Das heißt, das war noch lange bis in die 60er Jahre, erinnere ich mich, wer dort zum Beispiel einmal oder bis in die 80er Jahre war das im Ostblock so, wenn man irgendwo im Osten war und ein Auto ist ohne vordere Nummerntafel auf einen Polizisten zugefahren, dann hat der gleich ganz automatisch die Straße freigegeben, weil der hat gewusst, das ist ein Regierungsfahrzeug. Ja. Daher das Foto von hinten. Ja. Hier sehen wir dann eben die Unterzeichnung, Dulles, amerikanischer Außenminister, Molotow, Sowjetunion, Figl, Österreich, Macmillan, britisch, Pinay, französisch. Ja. Das Radioprogramm des ganzen Tages, bestimmt eigentlich nur diese Unterzeichnung des Staatsvertrages, und jetzt kommt nicht, Österreich ist frei, das habt ihr in den letzten Wochen genug gehört, aber eine recht interessante Meldung vom Kabarettisten Max Böhm.
Na? Oh Staatsvertrag, man jubelt's durch den Äther. Du hast mir gerade noch zu unserem Glück gefehlt. Lieber Staatsvertrag, bis zum heutigen Tag, so viele tausend Witze wurden schon erzählt. Über'n Staatsvertrag, bis zum heutigen Tag. Und was geschieht jetzt mit uns? Die armen Humoristen sind gar so übel dran. Und alle Parodisten, die nehmen Baldrian. Wie oft haben wir sagen können, wann kommt er denn? Wo bleibt denn das Papierchen? Geh doch hinaus aus unserem Haus, wir haben so viel Türchen. Und jetzt ist es soweit, dass wir wirklich haben am Radetzky-Tisch die 5 Autogramm. Und darum denken wir heute mit Wehmut zurück. Man sagt immer, der Mensch wird mit 40 erst gescheit. Wir sind 45 erst gescheit geworden, denn seit der Besetzung waren wir befreit, seit der Befreiung waren wir besetzt. Mit einem Wort, Österreich lag befreit am Boden. Statt mit unserem Staat Staat zu machen, mussten wir das Staat machen, was die Macher anderer Staaten mit unserem Staat machen. Also waren wir lieber Staat. Österreich, die Versuchsstation für den Weltuntergang, hat Karl Kraus einmal geprägt. Und Österreich, der Prüfstein für die Großmächte, stand damals in einer Zeitung. Es war ein Druckfehler, Freunde. Es sollte Eckstein heißen. Das Einzige, wo ein österreichischer Minister seine Nase wirklich hineinstecken durfte, das war sein eigenes Taschentuch. Nicht einmal der Minister des Äußern konnte sich, wie er wollte, äußern. Das einzige Bohr- und Schürfrecht, das uns verblieb, war das Recht zum Nasenbohren. Die einzige erlaubte Ausfuhr war das Aus der Hautform. Wir wären nicht nur in die Geschichte, sondern auch so eingegangen, denn die Lebensmittelpunkte standen im Lebensmittelpunkte und die Herren Witzbolde lebten zunächst von den 100.000 Polenta, Silberheck und Erbsenspaß, kurz von der Erbssünde. Aber dann kam die ergiebigste Quelle eines gallig verbissenen Humors, der Staatsvertrag muss her und die fremden Gäste mögen bald, für immer, mit ihren lieben Angehörigen daheim vereinigt sein. Sagt der A zum B, ich habe mir 5.000 Schilling gespart, was soll ich damit machen? Sagt der B zum A, gib's in eine Bank. Wenn die aber pleite geht, na, dann gibt das Geld in eine alliierte Bank. Was geschieht aber, wenn eines Tages die Alliierten wegfahren? Na, das muss dir doch 5.000 Schilling wert sein. Sie hatten auch sehr, sehr nette Züge, die Besatzungsmächte. Die schönsten Züge sind aber doch die, mit denen sie in alle 4 Windrichtungen abfahren werden. Darauf einen Wodka-Cola. Ich schnitt es gern in alle Rinnen ein. Wir sind so froh, endlich allein zu sein. Oh Staatsvertrag, so schreiben alle Blätter. Nur eines ist noch, frag ich halt, wie Österreich die Schulden zahlt. Wir sammeln reich, wir zollen gleich, wir zahlen halt etwas später. Wir brauchen sehr viel Millionen und trotzdem sind wir fidel. Nur eines macht uns Kummer, das ölende Wetter am politischen Himmel ist Gott sei Dank vorbei. Nach den Eismännern ist das Eis gebrochen. Die Bauernregel sagt, wenn am 15. Mai zur kalten Sofferl schön ist, dann bleibt es lange schön. Na also, zum Schluss, liebe Hörer, noch eine Heimhörer-Rätselfrage. Was heißt Belvedere auf Deutsch? Bitte nicht einsagen, 10 Sekunden Zeit, ich wiederhole. Belvedere heißt auf Deutsch schöne Aussicht.
Treffend zusammengefasst, der Staatsvertrag wurde nicht von 5 Leuten unterschrieben, sondern von 9. Nicht nur von den Außenministern, sondern auch von den jeweiligen Botschaftern der entsprechenden Signatarmächte. Ja. Auf der Münze zu 50 Jahre Staatsvertrag hat es das Ganze dann auch tatsächlich gegeben. Hier ein Bild, an dem man heute nicht vorbeigehen kann. Ja, Fiegel zeigt den unterzeichneten Staatsvertrag. Die Wiener Zeitung, die amtliche Wiener Zeitung, widmet dem Ganzen eine Titelseite mit Foto selbstverständlich. Am 7. Juni verabschiedet der österreichische Nationalrat die Entschließung, noch nicht das Neutralitätsgesetz, die Entschließung über die Erklärung der immerwährenden Neutralität Österreichs. Und im Hinblick auf die Entschließung ratifiziert die Sowjetunion am 11. Juni den Staatsvertrag. Die ersten Unterschriften waren also nur die Absichtserklärungen, diesen Vertrag den entsprechenden Parlamenten vorzulegen. Ja, es hätte immer noch jeweils ein Parlament dagegen stimmen können. Ja, wobei, wenn einmal das Zentralkomitee der KPDSU etwas beschlossen hat, dann hat sich die Volkskammer sicherlich nicht getraut, etwas dagegen zu stimmen. Der amerikanische Präsident hätte im Zuge einer Präsidialverordnung das unterschreiben können. Fraglich waren also nur Großbritannien und Frankreich. Ja. Am 8. Juli fällt das alliierte Verbot der militärischen Beteiligung, der militärischen Betätigung. Das heißt, Österreich darf jetzt seine B-Gendarmerie also offiziell aufrüsten. Am 27. Juli unterlegt Frankreich als letzter Staat die Ratifizierungsurkunde im Außenministerium in Moskau der Sowjetunion. Und jetzt erst ist der Vertrag in Kraft getreten. Die Franzosen haben als letzter endgültig unterschrieben. Am 27. Juli um 11 Uhr erklärt der französische Hochkommissar die alliierte Kommission für aufgehört, für gestrichen, ja, die B-Gendarmerie wird in provisorische Grenzschutzabteilung umbenannt. Österreich erhält seine volle Souveränität. Innerhalb 90 Tagen müssen alle Besatzungssoldaten das Land verlassen. Selbstverständlich wird diese Erklärung mit einer Militärparade gleich verkündet. Ja. Schwarzenbergplatz, wie man ja ganz deutlich sieht, im Hintergrund, also das Sowjetdenkmal. Am 7. September wird das österreichische Wehrgesetz vom Nationalrat beschlossen. Am 19. September verlässt der letzte Sowjetsoldat Österreich und nicht, wie fälschlich behauptet wird, am 25. September. Ja, die sind schon lang vorher abgezogen, also lang Tage vorher abgezogen. Ja. Am 25. Oktober endet die Besatzungszeit offiziell. Am 26. Oktober verpflichtet sich die Republik Österreich zur immerwährenden Neutralität. Ein Gesetz, das an einem Tag innerhalb von wenigen Minuten eigentlich beschlossen wurde, kam nie wieder vor in der gesamten Zeit der Republik. Und zwar, es wurde die Bundesversammlung einberufen. Die Bundesversammlung besteht aus Nationalrat, Bundesrat, Bundespräsidenten. Ja. Der Nationalrat hat an diesem 26. Oktober von allen drei Parteien einen Initiativantrag, nämlich das Neutralitätsgesetz eingebracht, alle drei Parteien gemeinsam. Dadurch, dass alle drei Parteien gemeinsam den gleichen Text eingebracht haben, entfiel die erste und die zweite Lesung. Und in der dritten Lesung wurde das Gesetz somit einstimmig beschlossen. Der in der Bundesversammlung anwesende Bundesrat hat beschlossen, keinen Einwand gegen dieses Gesetz zu haben. Der anwesende Bundespräsident hat damit mit Unterschrift die rechtsmäßige, das verfassungsmäßige Zustandekommen des Gesetzes bestätigt und damit war das ein Gesetz, das innerhalb weniger Minuten beschlossen und in Kraft getreten ist. Kam nie wieder vor. Am 6. Dezember, ja, hier haben wir das entsprechende Bundesgesetzblatt dazu, Neutralität Österreichs und gleichzeitig im selben Bundesgesetzblatt die Einberufung und die Errichtung von Ergänzungskommanden zur Einberufung zum Bundesheer. Am 6. Dezember die Signatarmächte anerkennen die Neutralität Österreichs und garantieren wechselseitig, ja. Also die Amerikaner wollen vor den Sowjets schützen, die Sowjets wollen uns vor den Amerikanern, den Briten und den Franzosen schützen. Glücklicherweise haben wir den Schutz bisher nicht gebraucht. Am 15. Dezember der Generalsekretär der Vereinigten Staaten, der Vereinten Nationen verständigt Außenminister Figl von der Aufnahme der Republik Österreichs in die UNO. Und jetzt ist Österreich erst wirklich ein Teil der Völkergemeinschaft und nicht gleich mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages. Wenn man schon die Bundeshymne ändert, hätte man sich auch überlegen können, ob man nicht die Symbole Hammer und Sichel aus unserem Staatswappen entfernt. Nicht? Denn man assoziiert Hammer und Sichel ja zweifellos immer noch ein bisschen mit dem Kommunismus. Aber so ein gewisser Kern ist auch ohne KPÖ immer noch in Österreich vorhanden. Ja? Es ist nur instrumental, es braucht niemand mitsingen und zu den Frauen kommen wir gar nicht. Es ist nur ein kurzer Ausschnitt. Ja? So, in diesem Sinne, vielleicht war das eine oder andere Interessante dabei, wer zugehört hat. Ich danke fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Das war's. Ja, super.